Wir wollen zusammen beten. Unser Herr, wir danken dir, dass du Gott selbst bist, dass du der Schöpfer des Alls bist, der Träger des Alls, alles dessen, was in diesem All vorhanden ist, bis ins Kleinste. Wir danken dir, Vater, dass du dein Auge auf jedes von uns hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns hörst und dass du auch jetzt da bist, um unser Flehen zu hören. Wir bitten dich, Herr, schenke Gnade zu rechtem Reden, zu rechtem Hören und Aufnehmen, zum rechten Mitnehmen. Herr, wir sind ganz abhängig von deinem Wort. Darohne sterben wir. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, die so wesentliche Wichtigkeit eines jeden Wortes zu schätzen, und bewahre uns, Herr, vor Sünde und lass uns zunehmen in der Christusähnlichkeit, dass wir wiedergestaltet werden in dein Ebenbild. Danke, Herr, dass du dein Ziel mit uns zur Verwirklichung bringst. Amen. Es ist noch eine Frage, die übrig geblieben ist, zum Thema Bedeutung der Wiederkunft Jesu Christi, heilsgeschichtliche Bedeutung. Wir hatten uns für einige Zeit befasst mit den verschiedenen Bezeichnungen, Ausdrücken für die Zukunft der Gläubigen der Gemeinde Jesu. Und jetzt fragen wir noch zum Schluss, wer kommt für diese Heilssegnungen in Frage? Das Heil findet sein Ziel mit der Wiederkunft Jesu Christi, die Heilsgeschichte, die allgemeine, die persönliche. Wer ist es denn, der in den Genuss dieser Heilssegnungen kommt? Nun, wir wissen es, aber in dieser Beziehung werden sie noch erwähnt, speziell. Und deshalb lohnt es sich, noch einmal diese Frage sich vorzuhalten und sich einiges zu merken. Die Bibel spricht davon, dass Gläubige, Glaubende, das Heil, das zukünftige Heil ererben. Da lesen wir einige Schriftstellen, 2. Thessalonicher 1, Verse 4 und 5. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens. Paulus und seine Mitarbeiter stellen fest, dass bei den thessalonischen Christen viel Ausdauer ist, viel Glauben, viel Vertrauen, und zwar in allen Verfolgungen, und sie freuen sich darüber und sprechen davon in anderen Gemeinden Gottes, wo sie hinkommen. Und das macht natürlich Christen dort dann wiederum Mut, auszuharren und zu glauben, trotz der Verfolgungen und in den Bedrängnissen, die ihr ertragt, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, um würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet. Vertrauen, Glauben, Ausharren sind ein Anzeichen von zweierlei: dass Gott die Feinde, die sie jetzt verfolgen, richten wird. Die Tatsache, dass ein Christ stille sein kann angesichts der Verkennung und Verfolgung sogar, ist ein Anzeichen davon, dass er darauf vertraut, dass Gott fertig wird mit der Ungerechtigkeit, die ihm jetzt widerfährt. Er braucht nicht zurückzuschlagen oder mit gleicher Münze versuchen zu zahlen. Er überlässt sein Gericht, die Gerechtigkeit der Sache, denn wir haben einen Gerechtigkeitssinn. Er überlässt das Gott in dem Wissen, dass Gott in der Zukunft die Rechnung aufgehen lassen wird. Aber nicht nur weiß er um das Gericht Gottes für Sünder, sondern er weiß auch um eine Zukunft für ihn selbst. Vertrauen und Ausharren sind ein Zeichen davon, dass Gott uns in Zukunft in sein Reich hineinnehmen wird. Es sind also Glaubenstreue, die dort ankommen und dort das künftige Königreich genießen. 2. Timotheus 1, Vers 12. 2. Timotheus 1, 12. Aus welchem Grunde ich auch dieses leide. Jedoch schäme ich mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mein Anvertrautes zu verwahren vermag bis auf jenen Tag. Anvertrautes. Paulus gebraucht dieses Wort einige Male. Es ist eine Anlage. Wenn man Geld anlegt in der Bank, damals ähnlich an einer sicheren Stelle, dann war es gut aufgehoben. Gott hat uns einiges anvertraut. Er hat uns mit einem Dienst betraut und Paulus ruft Timotheus auf, diesen Dienst zu verwahren, ihn recht auszurichten. Aber dieses Anvertraute, von dem er hier spricht, scheint etwas anderes zu sein. Dieses scheint das ewige Heil zu sein, das er uns geschenkt hat. Aber im Zusammenhang sollten wir wohl so lesen, und bin überzeugt, dass er mein ihm Anvertrautes bis auf jenen Tag zu verwahren vermag. Das heißt, was Gott uns anvertraut hat, das vertrauen wir ihm wieder an. Das Deposit, die Anlage, die er bei uns angelegt hat, das ewige Leben, das Heil, das vertrauen wir ihm an. Wir vertrauen ihm, dass er uns durchbringen wird. Denn nur er kann uns durchbringen. Wiederum dieser Gedanke, dass Glaubende, Vertrauende dort eingehen, trotz aller Verfolgungen. Paulus wird behandelt wie ein Gefangener, wie ein Verbrecher. Aber er schämt sich nicht, auch wenn er betrachtet wird als jemand, der das Gesetz verbrochen hat. Deshalb schämt er sich dennoch nicht, sondern er hat den höheren Blick auf zum Herrn. Als zweites gebraucht die Bibel das Wort Rechtfertigung. Solche, die gerechtfertigt sind, sind Erben des ewigen Lebens, das heißt des künftigen ewigen Lebens. In Titus Kapitel 3 haben wir ab Vers 4 einige sehr wesentliche Worte in Bezug auf das Heil in Christus. Der Titusbrief ist die christliche Ethik. Und in diesem Brief geht es hauptsächlich um rechtschaffenes Leben der Gläubigen. Es ist erstaunlich, wie viel Paulus von Heiden erwartet in kurzer Zeit. Heiden, die jahrhundertelang in Lässigkeit und Schmaus und sich gehen lassen und Sünde gelebt haben. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die von Generationen von Sünde geprägt ist, wenn wir eine solche Gesellschaft haben, dann ist es schwer, in kurzer Zeit etwas zu erwarten. Aber Paulus erwartet es. Er hat großes Vertrauen in die Veränderungskraft des Evangeliums. Dreimal in diesem Brief verankert er seine Ethik im Evangelium. Und dies ist eine Stelle in Kapitel 3, die dritte Stelle. Einmal in Kapitel 1, einmal in Kapitel 2 und einmal in Kapitel 3 verankert er das christliche rechtschaffene Leben im Evangelium, wo von Geschenk die Rede ist. Das heißt, wir leben nicht aus eigenen Quellen, es ist nicht Leistung, sondern wir leben vom Geschenk Gottes, das er uns beschenkt. Alles rechtschaffene Leben ist Frucht des Wirkens Gottes in uns. Und in Titus 3, Abvers 4, haben wir einen solchen Text. Da haben wir sehr deutliche Worte über das Wesen des Heils. Gott ist Retter, Jesus Christus ist Retter, der Heilige Geist ist Retter. Betrachten Sie den Text näher, dann merken Sie die Dreieinigkeit, die dort Anteil hat an unserer Rettung. Und zum Schluss dieses Textes haben wir die Notiz in Vers 7. Nun gerechtfertigt sind wir Erben, nun gerechtfertigt durch dieses Heil, durch die Wiedergeburt, durch das Ausgießen des Geistes, durch den Einsatz Christi, sind wir gerechtfertigt. Das ist ein begleitendes Wesen des Heils, das uns widerfahren ist. Dann sind wir Erben. Mit anderen Worten, ist jemand vor Gott gerechtfertigt worden, dann ist nichts mehr im Wege, ihn eines Tages aufzunehmen in die himmlischen Zonen, sodass er in die Gemeinschaft mit Gott dort unmittelbar eintreten kann. Gerechtfertigte kommen dort an. Drittens, die Schrift gebraucht das Wort Wiedergeburt. 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, 3. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind gezeugt worden, zum zweiten Mal geboren, für eine Hoffnung, die uns als Erbe, als Rettung vor Augen gehalten wird, die uns vorliegt und die wird noch einmal sichtbar werden. Und auf diese Rettung darf man hoffen. Ist man wiedergeboren, so ist man Erbe, hat man die Hoffnung, dieses unverderbliche, unvergängliche Erbe anzutreten. Vierter Ausdruck, Geheiligte. Geheiligte sind Erben dieser Hoffnung. Apostelgeschichte 20, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch aufzubauen und zweitens das Erbe zu geben. Das Wort Gottes hat Kraft, uns jetzt zu bauen. Was heißt bauen? Es heißt zu fördern in die Christusähnlichkeit. Bauen hat ein Ziel, es wird etwas hergestellt. Und das Ziel ist die Ebenbildlichkeit Christi, Epheser 4, etwa 12 bis 16. 13 und 15 sprechen von diesem Ziel. Das Wort Gottes kann bauen und dann zum Schluss das Erbe geben. Das Wort Gottes hat Kraft, das Erbe zu geben. Bei wem? Unter allen Geheiligten. Geheiligt sind wir durch das Blut Jesu Christi. Als Geheiligte werden wir bewahrt durch das Wort Gottes, durch Gott selbst, durch das Wort seiner Gnade, sodass wir dann dort ankommen. Das Erbe, die Hoffnung, die Zukunft der Gläubigen, der Christustreuen, gilt den Geheiligten, denen, die herausgerufen worden sind aus dem Schmutz dieser Welt und Gott zugeordnet sind. Heilige sind Menschen, die Gott zugeordnet wurden. Sie gehören ihm. Kolosser 1, Vers 12. Kolosser 1, Vers 12 hat denselben Gedanken. Wir sind durch das Handeln Gottes, der uns herausgezogen hat aus dem Bereich der Finsternis, wir sind jetzt Erben im Licht, Erben als Heilige. Wieder dieser Ausdruck Heilige. Christen sind Gott zugeordnete, denen er sein eigenes Land, seine Himmelswelt anvertrauen wird. Fünftens. Dort werden Bekenner ankommen, sagt die Heilige Schrift. Solche, die den Namen des Herrn Jesus bekannt haben. Matthäus Kapitel 10. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Es geht darum, dass wir uns als zu Christus gehörig bekennen. Das heißt, wenn wir innerlich nicht zum Herrn gehören, dann werden wir unter Stress auch nicht äußerlich das zur Schau tragen wollen. Aber wenn Christus wirklich in uns lebt, dann brauchen wir keine Angst zu haben und können das dann zu Tage treten lassen. Hier geht es um echtes Christsein, das dann aber auch zu sehen wird. Wo echtes Christentum ist, da darf es auch gesehen werden. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, das war 33, ich hatte Vers 32 nicht gelesen, ja. Ein jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist, ja. Dann Verse 40 bis 42. 40 bis 42, die letzten drei Verse. Wer euch aufnimmt, die Jünger Jesu, die Apostel, werden gesandt von Jesus. Aber diese Sendung in Kapitel 10 ist ein Vorbild oder ein Schatten von dem, was künftig an Sendung stattfinden wird. Nicht in allen Linien, aber doch im Großen. Sodass einige von diesen Stellen in Matthäus 10 nicht nur diese Sendung während des Dienstes, während der wenigen Jahren des Dienstes Jesu hier in Palästina betreffen, sondern wir haben hier Verse, die die Sendung der Jünger Jesu auch in Zukunft betreffen, das heißt, nachdem Jesus gestorben und gen Himmel gefahren ist. Wer euch aufnimmt, es gilt nicht nur damals, sondern auch später, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, im Namen eines Propheten, wird eines Propheten Lohn bekommen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, im Namen eines Gerechten, wird eines Gerechten Lohn bekommen. Und wer irgendeinen dieser Kleinen nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird, im Namen eines Jüngers, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Diese Verse dürfen, wie jeder Vers in der Bibel, nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden und wie eine unabhängige, autonome Bibel wieder hingestellt werden. Wir tun das zu schnell. Wir lesen einen Vers und sagen, basta, so steht's geschrieben. Es steht so geschrieben, aber man darf sie nicht herausreißen aus dem Zusammenhang, wenn offensichtlich der Vers etwas unvollständig ist. Und diese Gedanken sind hier unvollständig formuliert. Sie sagen nicht alles über die Thematik, die Jesus hier erwähnt. Wenn hier vom Namen eines Propheten, Namen des Gerechten, Namen eines Jüngers, wenn hier von Aufnehmen die Rede ist und so weiter, dann ist hier nicht alles gesagt zu diesem Thema. Der Zusammenhang ist der der Verfolgung, des Druckes. Und die Schrift macht deutlich, dass jeder Anhänger Jesu früher oder später Druck wegen des Namens Jesus erleiden muss. Und dann ist die Frage, bin ich wirklich bereit, mich zu Jesus zu bekennen. Und wenn jemand da trotz der Gefahr, dass er sein Leben verlieren wird, dass er als Jünger Jesu erkannt wird, ertappt wird und dann so in Gefahr kommen könnte, wenn er dann unter diesen Umständen immer noch sich mit anderen Christen identifiziert, dann ist dieses ein Zeichen, die Frucht wahrer Jüngerschaft, die sich inwendig entwickelt hat durch den Samen des Wortes Gottes, der aufgenommen wurde. Eine ähnliche Situation haben wir in Kapitel 25. Matthäus 25, Verse 34 bis 40. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt, die von meinem Vater Gesegneten, erbt das Königreich, das von Grundlegung der Welt euch bereitet war. Dieser Plan lag damals schon vor, bevor Gott die Welt schuf. Solchen, die an ihn glauben sollten, eine Zukunft zuzubereiten. Denn ich hungerte und ihr gabt mir zu essen, dürstete und ihr tränktet mich, war ein Fremder und ihr ludet mich ein, war unbekleidet und ihr umkleidetet mich, war krank und ihr besuchtet mich, war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden ihm die Gerechten antworten. Merken wir, sie kommen als Gerechte ins Gericht. Das heißt, sie waren schon vorbereitet. Sie kommen nicht erst jetzt oder werden nicht jetzt erst bereit. Sie waren schon bereit. Sie kamen als Gerechte vor Gott. Dann werden ihm die Gerechten antworten mit den Worten: Herr, wann sahen wir dich hungern und speisten dich oder dürsteten und tränkten dich? Wann sahen wir dich als Fremden und luden dich ein oder unbekleidet und umkleideten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird ihnen als Antwort sagen: Wahrlich, ich sage euch, so viel ihr einem dieser meinen geringsten Brüder, einem dieser meiner geringsten Brüder tatet, tatet ihr es mir. Diese Verse finden manchmal sehr merkwürdige Besprechung. Heute werden sie sogar von Evangelikalen benutzt, um uns zu motivieren, in der dritten Welt mitzuhelfen, wo Hungern und Dürstende sitzen, sind und so weiter. Als ob man dann den Brüdern von Jesus helfen würde. Die große Frage ist einmal, oder eine große Frage ist: Wer sind die Brüder? Und dann ist man sehr schnell mit einer Antwort bereit. Einige sagen eben im Zeichen dieses eben Gesagten: Die Armen dieser Welt, die Leidenden, die sind die Brüder Jesu und wir sollten dort mithelfen. Natürlich sollten wir mithelfen, wenn es möglich ist. Galater 6 gibt uns da eine Richtlinie. Zuerst, wenn Gläubige leiden, die kommen zuerst dran. Darüber hinaus aber auch können wir bei anderen mithelfen. Aber nicht überall, wo Not ist, können wir mithelfen. Wir haben nicht die Möglichkeiten. Jeder Christ muss seine Prioritäten setzen. Und Gott lehrt uns, dass unsere eigenen Brüder und Schwestern Priorität haben. Also, es geht nicht in erster Linie darum, Menschen in der sogenannten dritten Welt zu helfen. Dann sagen andere: Jesus ist im Volk Israel aufgewachsen, das sind seine Volksgenossen. Paulus spricht von Israel als seinen Verwandten. Israel, das sind seine Brüder. Aber jetzt muss noch auf etwas anderes aufmerksam gemacht werden. Was ist das Resultat dieses Verhaltens dieser Gerechten? Und was ist das Resultat des Verhaltens der anderen, die nicht gerecht sind? Das Resultat ist nicht das Eingehen ins tausendjährige Reich. Das Resultat ist ewiges Leben. Und bei Versäumen ist es ewige Pein. Hier geht es um Himmel und Hölle, um nichts weniger, um ewiges Leben oder ewige Pein. Jesus selbst gibt uns die Antwort auf die Frage, wer seine Brüder und Schwestern sind. Er sagt es sehr, sehr deutlich: Wer den Willen des Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Das sind seine Verwandten, Geistesverwandten. Die, die er durch sein Wort zeugte, zu neuem Leben brachten. Beachten wir ferner, was zur Auslegung dieser Texte dient, dass die, die verloren gehen, dasselbe getan haben, als die, die gerettet werden. Auch sie haben Menschen in Not geholfen. Auch sie haben Gefangene besucht. Das bestreitet Gott nicht. Der König bestreitet das nicht. Es geht also nicht lediglich darum, Menschen zu helfen. Das ist es nicht. Es geht nicht darum, Menschen in der dritten Welt zu helfen oder Israel Freundlichkeit zu bezeugen. Das tun auch andere unter Umständen. Die Frage ist, wem diene ich letztlich? Mit wem habe ich eine echte Lebensbeziehung? Und Jesus klärt auf. Er sagt, ihr habt es mir getan und die anderen haben es nicht ihm getan. Sie haben die Sache getan, sie haben Menschen umkleidet und so weiter. Sie haben Menschen besucht, aber sie haben es nicht für Jesus getan. Es war ihm nicht gedient dabei. Warum nicht? Weil sie nicht in einer lebendigen Beziehung zu ihm waren. Die Brüder der Gerechten sind Gerechte. Die sind genau das, was die Gerechten sind. Die Brüder von Jesus sind die, die im Geiste mit ihm verwandt sind. Wir haben hier denselben Gedanken, den Jesus spricht hier und Jesus spricht auch zu Saulus vor den Toren von Damaskus. Und dort eröffnet Jesus dem Saul: Was verfolgst du mich? Mit der Gemeinde verfolgt Saul Jesus selbst. Jesus und die Gemeinde sind eins. Und diese Wahrheit hat Paulus mitgenommen in seinen Dienst. Diese Wahrheit ist ein Grundstein seiner Theologie geworden. Die Einheit des erhöhten Erlösers mit den Seinigen hier auf der Erde. Die sind ein Leib, ein Bau, man gebraucht verschiedene Bilder, die sind eins mit ihm. Christen, die sich nicht genieren, sich der Gefahr des Ertapptwerdens in Drucksituationen auszusetzen und sich zu identifizieren als Christen bei anderen Christen, die zeigen damit, dass sie echt sind. Es geht hier nicht um Leistung. Es geht darum, dass im Leben, wo es drauf ankam, wo der wirkliche Test kam, da haben sie sich als gerecht erwiesen. Und wir haben hier wiederum die Lehre, dass nur echte wiedergeborene Christen, nur echte, bei denen das auch zur Frucht gekommen ist, denn Jesus sagt deutlich in Johannes 15, wo keine Frucht ist, da ist Tod, wo Leben ist, da ist Frucht. Jede Rebe an mir bringt Frucht, jede Rebe. Bringt sie nicht Frucht, dann ist sie nicht an Jesus. Ja. Und jede Rebe bringt viel Frucht. Es geht um Echtheit, die Frage, ob man wirklich an Jesus angeschlossen war. Und das zeigt sich dann in Drucksituationen. Noch zwei Stellen, Matthäus 19, Matthäus 19, Vers 29. Ein jeder, der irgend verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker, meines Namens wegen, wird hundertfältig empfangen und ewiges Leben erben. Wer hier echt war und zum Ausdruck brachte, dass Jesus ihm lieber war als alles andere auf der Welt, der kommt dort an. Echte kommen dort an. Ja. Und Offenbarung 2, Vers 7, wer überwindet oder der Überwindende, der, wann Jesus Christus kommt, als echt herausgestellt werden kann, der erbt es alles. Echte Überwinder. Somit können wir nun diesen zweiten Hauptteil abschließen, dieses zweite Thema von der Bedeutung der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir können das dritte Thema antreten, von den Ereignissen bei der Rückkehr Jesu Christi. Von den Ereignissen. Was findet statt, wenn Jesus Christus wiederkommt? Das erste Ereignis, von dem die Bibel berichtet, das stattfindet, wenn Jesus wiederkommt, ist die Überwindung des körperlichen Todes. Die Überwindung des körperlichen Todes. Wie wird der körperliche Tod bei der Wiederkunft Jesu Christi überwunden? Er wird an zwei Stellen überwunden. Erstens, der körperliche Tod wird überwunden in der Auferstehung der an Jesus Christus Gläubigen. Solche, die gestorben waren, werden dann aus dem Tode hervorgehen als Lebende. Wir wollen jetzt uns ein wenig befassen mit dieser Auferstehung und dreierlei Gedanken uns ansehen. Beachten wir in dieser Verbindung der Auferstehung der Gläubigen dreierlei. Einmal, die Auferstehung der Gläubigen ist gewiss. Sie wird stattfinden. Wir dürfen und sollten damit rechnen. Wiederholt wird die Auferstehung der Gläubigen in der Schrift bezeugt, schon im Alten Testament. Zwei Stellen. In Daniel Kapitel 12 lesen wir in Vers 2, viele werden von den Schlafenden des Staubes der Erde erwachen. Viele werden von den Schlafenden des Staubes der Erde erwachen. Diese werden zum ewigen Leben sein, aber jene werden zur Schmach und ewiger Schande sein. Also, es gibt eine Auferstehung, sowohl der Gläubigen als auch der Ungläubigen, dieser und jener. Die kommen aus dem Staube der Erde hervor, sind erwacht. Wie Schlafende waren sie? Man kann sie mit Schlafenden vergleichen. Nicht, dass ihre Seele geschlafen hatte, sondern der leibliche Tod, der Körper schläft gleichsam. Hiob 19. Hiob 19. Verse 25 und 26. Diese Verse sind nicht einfach zu übersetzen, aber ich versuche sie getreu wiederzugeben. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Er, mein Erlöser, wird über dem Staube stehen oder über der Erde stehen. Er wird auf dieser Welt stehen. Er wird zurückgekommen sein. Und ob nach meiner Haut dieser Leib zerstört ist, jetzt wird seine Haut zerstört durch Krankheit. Wir wissen um die Geschichte, er leidet furchtbar. Jetzt wird seine Haut zerstört und wenn auch sein Leib zerstört werden sollte, er sollte sterben. Und ob nach meiner Haut dieser Leib zerstört ist, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. So haben Sie es wahrscheinlich nicht in Ihrem Text, stimmt das? Es wird verschieden übersetzt. Luther hat, glaube ich, mehrere Male einen Anlauf gemacht. beziehungsweise seine Revisionisten. Aber ich glaube, in Vers 26 haben wir ein klares Zeugnis für die eigene Auferstehung. In Vers 25 haben wir ein Zeugnis für das Lebendigsein seines Erlösers. Und in Vers 26 wird er selbst dabei sein. Und wenn er jetzt auch ganz zerstört werden sollte, wird er in seinem Fleisch, Schlachter und andere übersetzen, ohne Fleisch oder los vom Fleisch. Und ich glaube, das wird dem Text nicht gerecht. Im Fleisch, das heißt, dieses Fleisch, das jetzt am Verderben ist, das wird wiederhergestellt werden. Glaube an die Auferstehung. Johannes im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird die Auferstehung ebenfalls bezeugt, und zwar von Jesus Christus zunächst in Johannes Kapitel 5. Johannes 5, Verse 28 und 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, parallel zu Daniel, seine Stimme hören, Gott wird rufen wie bei Lazarus und hervorkommen werden, die, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber, die das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Es gibt mit Gewissheit eine Auferstehung, man wird trotz des Gestorbenseins dem Ruf Gottes nicht widerstehen können, man kommt hervor. Die Auferstehung der Gläubigen wird im Neuen Testament auch von den Aposteln des Herrn bezeugt. 1. Korinther 15, Vers 22. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Es ist nicht ganz klar, wer mit alle gemeint ist. Das Wort alle hat in der Bibel immer einen Rahmen. Es bedeutet nicht absolut alles, sondern in einem gewissen Zusammenhang alles. Und hier könnte es sich auf alle Gläubigen beziehen, alle in Christus. Wenn es sich auf alle Menschen bezieht, dann müssten wir übersetzen, so werden auch mit Christus oder durch Christus alle lebendig gemacht werden. Denn die Ungläubigen sind ja nicht in Christus. Das griechische Wort, das hier mit in übersetzt wird, kann auch mit durch, mittels übersetzt werden. Also Christus wird alle zum Leben bringen. Also so oder so ist die Auferstehung gewiss. Und dann Offenbarung, Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Offenbarung 20, Verse 4 bis 6. Ich sah Throne und sie saßen auf ihnen. Es wird nicht genau gesagt, wer sie sind, aber das kommt dann in der Folge wohl zum Ausdruck. Und Gericht wurde ihnen gegeben. Wahrscheinlich nicht ein Gericht wie in einem Prozess, sondern wie Richter, solche, die 1000 Jahre richten oder regieren sollen. Sie sind Regierende. Gericht wurde ihnen gegeben. Und die Seelen der wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes Enthaupteten, diese zwei Ausdrücke, Zeugnis Jesu und Wort Gottes, haben sie mehrere Male in der Offenbarung, beginnend in Kapitel 1. Und diese zwei sind Anlass zur Verfolgung. Johannes ist zum Beispiel auf der Insel Patmos wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses von Jesus Christus. Das Wort Gottes enthält das Zeugnis von Jesus Christus. Das Zeugnis von Jesus Christus ist das Wesentlichste in der ganzen Bibel. Es durchzieht die ganze Schrift. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie nach 19, Vers 10. Also für die Offenbarung Gottes in Christus, im Wort Gottes, leiden diese, haben sie ihren Kopf hingelegt und jetzt sind sie aber da, als Auferstandene. Und die, die nicht das Tier noch sein Bildnis anbeteten und die nicht das Mahlzeichen an der Stirn empfingen oder an der Hand. Und sie lebten So im Grundtext. Aber der Sinn in der Offenbarung ist, wie auch in Kapitel 1 bei Jesus, er lebt wieder und diese leben wieder. Das heißt, sie sind auferstanden. Und sie lebten wieder und herrschten als Könige mit Christus für 1000 Jahre. Sie herrschen als Könige. Das ist das Gericht. Das ist der Sinn des auf dem Stuhl Sitzens. Aber die übrigen Toten lebten nicht wieder bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Dann aber stehen sie auf. Ende Vers 6, oder ja, wir können Vers 6 noch lesen. Glückseligkeit ist das Los dessen und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Vollmacht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und als Könige herrschen mit ihm für 1000 Jahre. Also es liegen 1000 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung. Beide sind gewiss. Nebst den deutlichen Bezeugungen gibt es noch andere Hinweise auf die Auferstehung. Zum Beispiel die Berichte von Auferweckungen im Alten und im Neuen Testament. Es sind etwa 8 Menschen, die zweimal gestorben sind, die also nach dem ersten Sterben einmal wieder zum Leben kamen, einige im Alten Testament, einige im Neuen Testament. Und diese Auferstehungen, die vorläufige sind, sie haben mit dieser Auferstehung nicht den neuen Körper bekommen, weshalb sie wieder sterben mussten. Lazarus ist wieder gestorben. Aber die Tatsache, dass sie einmal aus dem Leben kamen, ist ein Zeichen. Gott hat hier Zeichen gesetzt. Etwa 8-mal, dass es möglich ist, aus dem Tode zu kommen. Wenn Jesus den Jüngling und das Mädchen, also im Dreialter, ja, das 12-jährige Mädchen, dann diesen jungen Mann und dann Lazarus auferweckt, dann kann er unter den verschiedensten Umständen jeden Menschen zu neuem Leben bringen. Und das zeigt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, wie er vor Martha bezeugt. Die Berichte von Auferweckungen im Alten Testament und im Neuen Testament weisen auf die Möglichkeit der Auferstehung hin. Also, aufgrund der klaren Zeugnisse von Hiob und Daniel und Jesus und der Apostel und aufgrund dieser Beispiele ist es gewiss, so wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, so gewiss ist es auch, dass alle Verstorbenen einmal körperlich auferstehen. Und jetzt können wir eine Pause einlegen und danach Fortsetzung machen.